Vormittag und Nachmittag je ein Thema, welches zu den schwersten Speisen gehört, ja, die die Schrift kennt. Schwerste Probleme vor uns hinstellt, aber Lösung dieser Probleme schenkt uns der Geist, der die Schrift inspiriert hat und der uns geschenkt ist, die Lösung der schwierigsten Probleme, die wir im Worte Gottes vorfinden. Antwort auf schwierigste Fragenkomplexe, wieder die Schrift vor uns hinstellt, ebenfalls werden entsprechend beantwortet, nur wieder aus der Schrift selbst. Also ja nicht unsere Überlegungen zu Hilfe rufen oder auch nicht unsere frommen Überlegungen, ich möchte fast sagen, die Bitte zuletzt, sondern in dem Sinne allen zu glauben, was geschrieben steht, dass wir jeden Gedanken, der sich erhebt gegen einen Ausspruch Gottes, sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und jede Festung eines Vernunftschlusses sofort zerstören, so schreibt Paulus. Also wir machen Gefangene, und das sind unsere eigenen Gedanken, und nicht selten noch fromme, und wir zerstören, das ist die Arbeit von Kriegsleuten Jesu Christi. Aber wir haben schon gemerkt, die Zerstörung geht nicht so, dass wir alles um uns herum kurz und klein schlagen, sondern unsere eigenen Dinge gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, unsere eigenen Gedankengänge, von denen unser Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Die sind so viel herrlicher und höher als die Himmel, höher sind als die Erde. Und da haben wir heute zwei prächtige Gelegenheiten, uns da einmal üben zu können und uns eine göttliche Orientierung schenken zu lassen. Für heute Vormittag haben wir die große Problemstellung vor uns, nämlich Römer Kapitel 7. Und heute Nachmittag, wie Bruder Heller das zu bezeichnen pflegte, nämlich das Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Sagte Adolf Heller, dieses Gleichnis, was die Auslegung betrifft, bildet das Kreuz aller Ausleger. Dieses Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Römer 7, heute Vormittag. Kapitel Römer 6, Römer 7, Römer 8 bilden in gewissem Sinne eine Einheit. Wir haben vor uns die Tatsache, dass in Römer 6 das Wort Sünde vorherrscht. Der Begriff Sünde. Und zwar nicht weniger als 15 Mal. In Kapitel 7 herrscht der Begriff, das Wort Gesetz vor, das Gesetz. Und in Römer 8 das Wort Geist. In Römer 7 kommt das Wort Gesetz 20 Mal vor. Und in Römer 8 das Wort Geist, Pneuma, 16 Mal. Natürlich sind in allen drei Kapiteln auch die übrigen Worte wieder vorhanden, aber das Typische dürfte ich jetzt in dieser Weise aussprechen. Für diese drei Kapitel, in der Mitte Römer 7, habe ich zuerst einmal für mich eine Modellvorführung entdecken dürfen, die ja, wie so mit ausgezeichnet vor uns steht, in dem Sinne, wie Paulus sagt, lehrt euch nicht schon die Natur, also bitte, vor mir steht in Römer 6 bis 8 ein Geschehen im Ablauf des biologischen Lebens. Römer 6, sage ich mal, ein Klumpen Fleisch vor uns, das Fleisch der Sünde, die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. In Römer 8 ein wunderschönes, dahinschwebendes Geistwesen, von Römer 8, und dazwischen eine Situation, die hoffnungslos ist. Da finden wir direkt einen Sarg und darin ein unheimliches, erloschenes Leben, nur noch einen stinkenden Brei. Hat jemand schon merken können, was das sein könnte? Nicht? Die Schrift spricht da in Rätseln und verschlungener Rede und nun habe ich mir das auch einmal geleistet. Nämlich, der Klumpen Fleisch heißt für uns, das ist eine Raupe. Eine Raupe. Jetzt wisst ihr schon, was das andere ist. Römer 6, eine Raupe. Römer 7, ein Sarg. Römer 8, Auferstehung. Nämlich Römer 7, die Puppe, und Römer 8, der Geist. Der Auferstehung, der Lebendigmachung. Raupe, Puppe, Schmetterling. Das Sünde, wie wir genau sehen werden, in Bezug auf uns, die wir glauben dürfen, wohnt die Sünde bei uns nur noch im Fleischlein. Wir werden das näher sehen. Das Gesetz in Römer 7, das sagt, wer Seele sündigt, die muss sterben. Die bringt uns in den Sarg. Puppe. Und da in der Puppe ist vorerst nur ein stinkender Brei, also das unästhetischste Ding, das man sich vorstellen kann. Hoffnungslose Situation. Und was geschieht? Im Verborgenen dieses Sarges, dieser Puppe, vollbringt der Schöpfer eine Verwandlung, sodass man das jetzt entstehende Neue gar nicht mehr mit dem Alten vergleichen kann. Das ist nämlich der Punkt, wo Paulus im Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, die Frage, die berechtigte Frage, mit was für einem Leib kommen denn die Menschen, die zur Auferstehung kommen? Wie antwortet Paulus? Seltsam, du Tor! Es hat einer die Frage gestellt, ja, mit was für einer Art Leib kommen denn die in der Auferstehung? Sagt Paulus, du Tor. Ja, jetzt bin ich vielleicht noch ein größerer Tor, weil ich nicht mal weiß, was Paulus meint, wenn er sagt, du Tor. Er fährt weiter. Er hat verstanden, was sich der betreffende Fragesteller vorstellt. Nämlich, wir wären, Ich in meiner Torheit wäre mehr als zufrieden, wenn mein Leib, wenn er eingesargt worden ist, also erstorben ist und aufgelöst ist, wenn er in der Auferstehung in neuer, verbesserter, herrlicher Auflage wieder erscheinen würde, nicht? Da wären wir doch alle mehr als zufrieden. Du Tor, wir Toren, da hat Gott viel mehr vor. Er sagt, nicht das Korn, das du säst. Er stirbt wohl, aber er scheint jetzt nicht als wieder als Korn in verbesserter, schönerer Auflage, sondern da kommt eine ganz neue Pflanze heraus, ein großes Wachstum erscheint, das dann noch erst Frucht bringen, die neuen Samen bringt. Ne? Aha, ist das ein Unterschied? Also ich sage nochmal, prompt, wir sind so, also ich davon zuerst, habe ich es auch gesehen, ein so großer Tor, ich bleibe im Bild vom Saatgut, nehmen wir eine Saatkartoffel, ne? Die begraben wir in die Erde, ja, die löst sich auf. Und wir wären jetzt zufrieden, wenn dann an ihrer Stelle eine neue, schöne Kartoffel erscheinen würde, nicht? Nein. Da hat Gott viel Gewaltigeres, lebensmäßig, ganzen Lebensbaum und so weiter. Also, in diesem, das Gesetz bringt uns, der Seele sündigt, die muss sterben, und, das Gesetz bringt uns in den Tod, in den Sarg, in die Puppe in diesem Gleichnis, und in der Auflösung des Todes, so wie der Alte vollständig aufgelöst wird, wird der neu in uns gelebte Same, nämlich Jesus Christus, durch den Glauben in unsere Herzen gezeugt und geboren, ein ganzer neuer Gottesmensch, ja, der wächst jetzt und erscheint dann in die Herrlichkeit der Gleichgestalt des Sohnes Gottes. Das kurz als Überblick. Bitte? Danke. Wir dürfen noch zur Kenntnis nehmen, was wir in Römer 6 in besonderer Weise als gewaltige Aussprüche Gottes uns grundsätzlich orientieren in unserem Problem, nämlich erstens Römer 6, Vers 6, indem wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Der hing also mit Christus am Kreuz. Göttliche Realität. Bitte jetzt jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich jetzt erhebt. Und jeden Vernunftschluss, ne? Ja, bitte, mein alter Mensch lebt noch, der macht mir alle Mühe und so weiter. Nein, der wurde mit Christus gekreuzigt. Nummer 1, Vers 6. Zweitens, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind am Kreuz, oder da wir ja mit Christus am Kreuz gestorben sind, unser alter Mensch, und Vers 4, sind wir nun mit ihm begraben worden, aha, die Realität Gottes, die wir jetzt im Glauben sofort nehmen dürfen, unter dem Wohlgefallen Gottes, heißt, unser alter Mensch wurde, um dem Gesetz Recht zu geben, da gehört er hin, ans Luchholz, hat Gott unseren alten Menschen mit Christus ans Kreuz geheftet, ließ ihn zweitens mit Christus am Kreuz sterben und drittens mit Christus begraben. Also, von Gott aus ist unser alter Mensch, der uns gegenwärtig noch so Mühe machen will und Mühe macht, ist er schon begraben, nicht mehr existent. Wäre das eine wunderbare Glaubensübung, diese Dinge nun als göttliche Realität auf sich wirken zu lassen. Damit das, was in Römer 7 ganz deutlich durch den Heiligen Geist uns vor Augen gestellt wird, wie die Situation eines gläubigen Menschen wirklich ist. Und nicht wie viele Ausleger sagen, Römer 7 gilt für die Ungläubigen. Ja, da merkt man, was das für Pharisäer sind, nicht? Die Römer 7 so auslegen. Wir, das ist alles hinter uns, doch nicht? Ihr Häuser, würde Jesus sagen. Mit Christo gekreuzigt, gestorben, begraben. Von Gott, vor Gott nicht mehr existent. Ist Römer 7. Von Vers 1 an. Oder wisset ihr nicht, Brüder, es geht ja an die Gemeinde in Rom, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Ja? Stimmt, dass Römer 7 jetzt Blickrichtung, Scheinwerfer auf den Begriff Gesetz richtet. Rede zu solchen, die Gesetz kennen. Natürlich, da waren viele Juden und Israeliten da drunter. Nämlich, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Aha, merken wir uns das mal, definitiv. Wenn ein Mensch gestorben ist, begraben ist, was hat das Gesetz dann noch zu melden? Zum Glück weiß das Gesetz nicht weiter. Einerseits weiß das Gesetz nicht weiter, denn ja, kommt eine gewaltige Feststellung, das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Fluch und aus dem Tod. Sind etliche Geschwister noch unter Gesetz in dem Fall? Aber in Römer 8 lesen wir, dass dem Gesetz Unmögliche aus Fluch und Tod und Gericht wieder rauszubringen. Das tat Gott, dass dem Gesetz Unmögliche vollbrachte Gott auf Golgatha. Versteht ihr mich? Zum Glück weiß das Gesetz nicht weiter als bis zum Tod. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Trotzdem. Aus. Und das Gesetz ist unwiderruflich vorerst. Das ist definitiv. Da gibt es keine Möglichkeit, je wieder herauszukommen. Aus dem Fluch und aus dem Tod. Nach dem Gesetz. Bitte. Unbarmherzig. Das dem Gesetz unmögliche tat Gott. Indem er, wir kommen dann drauf. Solange herrscht, wie der Mensch lebt. Jetzt ist er im Grab. Römer 7, in der Puppe, im Sarg, der Schluss der Weisheit des Gesetzes. Und zum Glück weiß dann unser Gott vielleicht noch etwas weiter. Gott lässt dem Gesetz sein Recht, bis jede Forderung des Gesetzes vollständig erfüllt ist. Und dann ist die Weisheit des Gesetzes auch erfüllt am Ende. Ist dann die Weisheit der Liebe Gottes am Ende. Nein, jetzt erst fängt Gott an. Erst jetzt. Er gibt dem Gesetz hundertprozentig so recht, bis nichts mehr existiert, alles in Tod verfallen ist, jeder auf seine Weise. Und dann sagt er so, entschuldigt, darf ich jetzt auch etwas sagen? Darf ich mich jetzt melden? Ja. Und dann erst kommt das Herz unseres Gottes zur Sprache. Und vermag das, was dem Gesetz unmöglich war, in wunderbarer Weise auszuführen, durchzuführen, nämlich aus dem Tode Leben zu zeugen und aus der Finsternis Licht werden zu lassen und aus der Sünde
Herrlichkeit oder sogar Reinheit zu machen. Dem Gesetz unmöglich. Und das tat Gott. Aber dieses möglich gemacht werden hat unserem Gott alles gekostet. Und er ging hin und verkaufte wie viel? Alles, was er hatte, hat Jesus Christus etwas zu verkaufen. Hat unser Gott auch etwas zu verkaufen. Was verlangt er für einen Preis? Für alles, was er hat. Schenkt er alles. Sollte er uns in ihm nicht alles, alles schenken? Und jetzt betone ich, sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Noch einmal, wenn ich meiner Frau endlich ein Geschenk präsentiere, das sie jahrelang ersehnt hat, und sage, siehst du jetzt, endlich, soweit, da hast du es nun, aber selbstverständlich unter der Bedingung das, ne? Da guckst du mich aber groß an, ne? Und das soll jetzt ein Geschenk sein, ne? Das ist kein Geschenk mehr. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, aber nur aufgrund von Golgatha. Ja, wir sind ja erst im ersten Vers da. Solange er lebt, denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz. Ihr merkt jetzt gleich, warum ich das wiederholt habe. So dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also, jetzt ihr, Römer, ihr Gesetz kennt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib, nämlich den geopferten Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus Toten Auferweckten, auf dass wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleische waren, wirkten die Leiden der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Stellen wir uns vor, wir kennen doch alle das wunderbare Zeugnis, die Frucht des Geistes aber ist. Alles Wunderbarste, Gotteswerte, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Kein Hauch von Forderung oder Gesetz oder Gericht oder irgendetwas etwas. Frucht des Geistes kennt das alles nicht. Merken wir uns einmal. Kennt das Gesetz solche Dinge? Ist das ein Unterschied? Und jetzt? Ist Gott nur gerade um den Zustand einer irdischen, vergänglichen Ehe besorgt hier? Oder hat der Geist Gottes vielleicht hier ganz gewaltige Gottesordnungen vor unsere Augen gestellt? Ja. Ich lese noch einmal. Um eines anderen zu werden, des aus Toten Auferweckten, wer ist dann dieser Mann? Ha, klar, Jesus Christus. Ja, wenn dieser Mann aus Toten auferweckt worden ist, dann hat er ja vorher schon einmal gelebt. Stimmt das? Stimmt das auch bei Christus? Ja, wie kaum an anderer Stelle, nicht? Ganz wunderbar. So. Wen versteht denn die Schrift unter dem Begriff Weib? Durchgehend, Altes und Neues Testament. Sehr kurz, ein Wort, Israel. Und was sagt Gott zu diesem Weib? Unter Gesetz, im Alten Testament, an einer Stelle und anderen. Ich bin dein Mann, spricht der Herr. Und du bist mein Weib, steht so geschrieben. Jawohl. Aha. Jetzt hat Israel unter Gesetz einen Mann, und das ist Christus. Der Fels der Mitfolge in dem Sinne, Christus, ich bin dein Mann. Aber der Mann lebt und ist mit Israel unter Gesetz, hat er sich gestellt. Also solange der Mann lebt, Jesus Christus in Bezug auf sein Weib Israel, Jerusalem, ist sie zur Hure geworden in der Zeit, zur Übertretung. Jawohl. Wie ist zur Hure geworden, die geliebte Stadt? Und was lässt sich dieser Mann gefallen? Ist dieser Mann, Jesus Christus, Mann Israels unter Gesetz? Ist er einmal gestorben? Oh. Also deshalb, wenn aber der Mann gestorben ist, Jesus Christus, dann ist das Weib frei, zu heiraten, eines anderen zu werden, aber was für eines anderen, dessen der aus Toten auferweckt ist. Es ist der gleiche Wissen, aber jetzt durch den Tod nicht nur das Gesetz vollständig abgestreift für sich und das Volk Israel. Und ich muss schnell Zwischenbemerkung machen, Katastrophe, entschuldigt. Die 12, die 12 Stämme Israels betreuen sollen, auf 12 Thronen sitzen werden, im 1000-jährigen Reich, um die 12 Stämme Israels zu richten. Und die Zehntausende, die damals gläubig wurden an den Herrn Jesus, waren nach ihrem eigenen Selbstzeugnis alle Eiferer für das Gesetz. Katastrophe. Kleines Beispiel. Dem rasenden, reißenden Wolf aus dem Stamme Benjamin, Saul und Tarsus, begegnet das Lamm, nicht diesen Wolf. Stimmt. Versteht geschrieben. Und das Lamm überwindet den Wolf. So. Er kommt nicht nur zum Glauben, sondern wird sofort bezeichnet als ein auserwähltes Rüstzeug für die Nationen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, nachdem Israel den Messias verhoffen hat. Lange Jahre ist er bei den Söhnen Ismaels in Arabien. Endlich kommt er nach Jerusalem und hat den Willen, das Bedürfnis, sich mit den Zwölfen in Verbindung zu setzen. Begibt sich in den Tempel, das heißt natürlich nur in den Vorhof, als Benjaminiter. Und das geschieht. Er scheint in der Herr in einer Verzückung und sagt, Paulus, mach schnell, dass du aus Jerusalem herauskommst. Denn sie, die Zwölf, werden dein Zeugnis sich auch nicht wahrnehmen. Na Herr, du weißt doch alles, wie steht, und ich möchte doch. Paulus, sie werden dein Zeugnis über mich nicht wahrnehmen. Aha. Ist also das Zeugnis, dass der erhöhte Herr vor Damaskus diesem reißenden Wolf übergeben hat nach seiner Bekehrung, etwas anderes, als er in der Gleichgestalt des Geistes der Sünde als Mensch in Israel wandelte und weilte und sagte, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel und unter Gesetz sich gestellt habe. Das ist etwas anderes. Ganz anders. Deshalb Paulus, durch mein Evangelium, das Gott mir anvertraut hat für euch die Nationen. Und Jakobus, ich Jakobus, das ist ja gleich der Name des der Stammvaters der Söhne Israels, nicht? Jakob. Nicht? Ich Jakobus für die 12 Stämme in der Zerstreuung. Ist es gut, wenn ein Briefbote die Anschrift beachtet? Nicht? Und das gleiche mit dem Briefkasten erwerbt. Ja, aber bei uns Frauen macht das nichts aus. Nicht? Wir reden getrost, ich heiße Paul, mein Bruder heißt Jakob. Ich sehe im Briefkasten einen Brief an Jakob, der besser mein Bruder aus, den öffne ich. Und jetzt kommt das Schlimmste, was da steht an dem Jakob, nehme ich für mich und mache das, was Gott der Vater dem Jakob geschrieben hat. Nicht?
ist das Katastrophe. Ja, das ist Katastrophe.
Vor drei Dingen kann das gehen.
So. Also, darf ich mal sagen, so durften wir die erste Hürde nehmen. Ja, ne? Ich weiß in meiner langen Erfahrung, das ist auch eine, diese ersten Verse in Römer 7 sind auch so ein Kreuz für die Ausleger. Ich habe davon alles Mögliche gehört. Unmöglich, muss ich heute sagen. Haben wir gemerkt, könnte das so einigermaßen auf der richtigen Spur sein? Ich habe den Eindruck, nicht nur einigermaßen. Da können wir uns noch vertiefen in solche wunderbaren Zusammenhänge, die nur der Geist offenbaren kann. Nicht? Und jetzt, dass wir Gott Frucht brächten, während denn vorher wir den Tode, und der äußere Mensch, der kann heute nur noch den Tode Frucht bringen, als solcher, werden wir gleich sehen. Denn als wir im Fleische waren, wie? War Paulus nicht mehr im Fleische. Das beschreibt er hier. War er nicht mehr im Fleisch, als er das geschrieben hat. Und fast alle Römer und alle Gemeinden Christi, da wir im Fleische waren, seid ihr das bei euch schon hinter euch? Wart ihr im Fleische? Ja, bitte jetzt glaubt das mal, dass das göttliche Realität ist. Das ist vor Gott nicht mehr existent. Ne? Wir sollen ja auf was sehen, genau auf das, was wir sehen, sollen wir nicht sehen. Sondern nur auf das, was man nicht sehen kann. Da fängt erst die Möglichkeit des Glaubens an, den Gott anerkennen kann. Der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Und die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehen kann. Und ich kann auch nur hoffen, was noch nicht da ist. Zukünftiges, Unsichtbares. Denn als wir im Fleische waren, kann ein Ungläubiger so reden. Bitte, nur ein Gläubiger. Die göttliche Realität, Rechtslage und Rechtsordnung auf Golgatha heißt, das ist alles vorbei. Bitte jetzt den Gedanken gefangen nehmen und unsere vernünftige Überlegung zerstören. Und das glauben 100%. Denn als wir im Fleische waren, wirkten die Leiden, das heißt nicht Leidenschaften, sondern einfach Leiden, das heißt die Pathemata, die Leiden der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um den Tode hochzubringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Ja, wer glaubt das? Ja, gell, aber die 10 Gebote müssen wir doch halten. Bitte, sagen die bekanntesten Brüder. Wisst ihr, wie ich dann antworte? Also, wie ich dann, obwohl ich kein Jude bin, wie ich antworte? Hat einmal ein Juden gefragt, sagen Sie mal, warum pflegen die Juden, wenn man ihnen eine Frage stellt, mit einer Gegenfrage zu antworten? Ne? Der Jude antwortet prompt, warum sollte er nicht mit einer Gegenfrage antworten? Ja? Habt ihr gemerkt? Ihr habt ja nicht mal gemerkt, um was geht. Ne? Also lassen wir das. Ich stelle jetzt auch eine Gegenfrage. Nicht? Frage an mich, ja, und die 10 Gebote, die sind doch heilig, gerecht und gut, die müssen wir doch halten. Wo kommen wir da hin? Dann ist meine Gegenfrage, hältst du den Sabbat wirklich ganz genau? Sabbat? Nö. Schreibt der Paulus, niemand soll uns richten über Festzeiten, Sabbat und Neumonde. Nö, halt nicht. So? Ja, aber das Sabbatgebot ist bei Todesstrafe eines der 10 Gebote. Ja, und jetzt? Du hältst also eines der 10 Gebote nicht? Ja. Ja, aber was sagt das Gesetz? Wenn ich alle Gebote halte, wenn es 1000 sind, und strauche nur in einem, dann bin ich das Ganze schuldig. Wenn du den Sabbat nicht hältst, dann hältst du vor Gott auch alle anderen Gebote nicht. Dann fällt deine ganze Gesetzesgerechtigkeit mit den 10 Geboten unter den Tisch.
hoffnungslose Situation. Ah, nein, das ganze Gesetz Christus, Gott hat es ja bestätigt. Gott hat alle Forderungen des Gesetzes bezahlt auf Golgatha. Hat Gott dann die Forderungen des Gesetzes anerkannt, wenn er sie bezahlt hat? Wenn ich eine Forderung präsentiert bekomme und ich bezahle die Forderung, habe ich sie dann anerkannt. Na klar, aber wer will sie nochmal fordern, bitte? Nur ein Schelm, ne? Höchstens, oder ein Ungerechter. Und wenn alle Flüche des Gesetzes ausgeführt sind, an allem. Denn der eine ließ sich zum Fluch machen für alle und hat alle Flüche der Einzelnen auf sich konzentriert und alle Flüche des Gesetzes bis zur Neige an sich ausführen lassen, vollziehen lassen. Jeder Fluch, weitere Fluch des Gesetzes ist nicht mehr rechtsgültig. Nicht mehr. Das sind die Ordnungen Gottes. Sind das ein wenig andere Gedanken als unsere Formen? Bisschen anders? Ganz anders. Überragend anders. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden. Sodass wir dienen in dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das Typische beim Gesetz ist, dass sich das Gesetz tatsächlich buchstäblich, dass es buchstäblich verstanden sein will und sich buchstäblich an den gefallenen Menschen richtet. Bitte, mit den Forderungen und Flüchen. Da gibt es keine geistliche Auslegung nach dem Gesetz und nach der Meinung der Gesetzgeber in Gestalt heiliger Engel, die genauso heilig, gerecht und gut sind, wie ihr Gesetz, das sie angeordnet haben, unter der Kontrolle Gottes. Aber diese Gesetzgeber, samt ihrem Gesetz oder ihrem Gesetz, gibt Zeugnis, dass sie nichts wissen von Liebe und Barmherzigkeit. Das Neue Testament sagt uns, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und was sagt Jesus? So, ihr Gesetzeslehrer, jetzt geht mal nach Hause, denkt darüber nach, was ich euch gesagt habe, besonders was es heißt, wenn geschrieben steht, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Denkt mal drüber nach, bitte. Ihr Gesetzeslehrer, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Und dann wird die Frage auftauchen, das sei fern. Aber die Sünde hatte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Lust in mir. Wer schreibt das? Paulus, ne? Mit dem Paulus haben wir doch als würdigen, beinahe so treuen Gottesmenschen vor uns hin stellen lassen, als ob der frei gewesen sei, ja, von allen bösen Lüsten. Nicht wahr? Was sagt er dann? Gerade das Gesetz weckte in mir was, was bei mir wie bei allem vorhanden war, aber in einem latenten Schlummerzustand. Und ich hätte den Wust der innewohnenden Sünde in meinem Fleisch gar nie erkannt, wenn nicht das Gesetz gekommen wäre und sagt, lass dich nicht gelüsten, du darfst nicht das Weib des anderen, du darfst nicht lügen, du darfst kein falsches Zeugnis und so weiter. Durch diese Forderungen des Gesetzes hat Gott bewirken lassen, dass die in unserem Inneren als ungläubige Menschen, einer gefallenen Menschheit angehörenden Lebewesen, offenbar wurde
offenbar werde, dass in ihrem nichts Geringeres als ein Otterngezücht und eine ganze Schlangenbrut ruht. Sagt Jesus so? Jawohl. So, ich gehe spazieren, komme so einen Stein, Kiesgrube, auf einmal sehe ich eine Schlange. Schaut sich da, na, hätte beinahe gesagt, seelenruhig. Ich habe einen Spazierstock bei mir, jetzt gerüstet mich, was zu machen. Also, was passiert jetzt? Oh, jetzt wacht ihr auf und steht, jetzt zeigt sie, dass sie Schlange ist und schon zündet das Ding da nicht. Und droht mich ja, zu vergiften, nicht, zu stechen. Jetzt durch die Berührung, nicht, meinen Spazierstock, der ist unschuldig, der ist nicht böse, nicht, so, wird es offenbar, was da so sich gesonnt hat, sogar, nicht, ruhig gesonnt hat, als ob alles in bester Ordnung wäre. So. Noch einmal, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Nicht? Ist das Gesetz ein Zuchtmeister? So, ein Stecken, jawohl. Denn auch von der Lust hätte ich nicht gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gerüsten. So jetzt etwas ganz Praktisches. Als ich begann, die Bibel zu lesen, da war ich schon ungefähr 20 Jahre alt. Und ich lese im Alten Testament, da die Gebote und Satzungen und so, wenn das und das passiert, so und so und so. Jetzt, was passiert da bei mir? Da lese ich von Dingen, von denen ich gar keine Ahnung hatte und erschrecke, das meldet sich ja da bei mir dann. Habe ich keine Ahnung gehabt, überhaupt, dass es sowas gibt. Wer ist das für Sünden? Jetzt lese ich das im Gesetz. Es wird offenbar, dass da dann wirklich eine ganze Schlangenbrut in Ordnung gezüchtet ist. Was sich jetzt meldet. Ja, ja, ich bin da. Achtung! So. Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmen, bewirkte jede Lust in mir. Wer schreibt das? Paulus. Ist der Aufrichtige, Paulus. Der Aufrichtige lässt Gottes gelingen. Bewirkte jede Lust in mir. Begreifen wir jetzt die ganz Frommen, die sagen, Römer 7 gilt nur für die Ungläubigen. Und haben nicht gemerkt, dass bei uns erst losgeht. Nachdem wir Gnade und Glauben und neues Leben gefunden haben, dann kommt der Kampf. Zeigen sich die Dinge. Ich aber starb, kann der Ungläubige das sagen? Ich aber starb. Kann der Gläubige das sagen? Ja, das haben wir gelesen. Wie Christus gekreuzigt, gestorben, sogar noch begraben, nicht nur gestorben.
Bitte Kassette wenden.
Ich aber starb, kann der Ungläubige das sagen? Ich aber starb. Kann der Gläubige das sagen? Ja, das haben wir gelesen. Wie Christus gekreuzigt, gestorben, sogar noch begraben, nicht nur gestorben. Und das Gebot, das zum Leben gegeben war, dasselbe erwies sich mir zum Tode. Das heißt, nach Meinung der heiligen Engel, die die Anträge vor Gott bringen durften zu diesem Gesetz, hatten die gute Absicht, die heilige Absicht, aus Eifer für ihren Gott, ein Gesetz heraufgeben zu können, herauszugeben, das dem halsstarrigen, widerspenstigen, hartnäckigen Volk Israel deutlich zeigt, so geht und nicht anders, sonst seid ihr erledigt. In der Meinung,
Auf diese Weise könnten sie zu Gott zurückgeführt werden. Das ja. Nach ihrer Meinung war das Gesetz zum Leben gegeben. Aber in der Praxis hat es was für eine Wirkung gehabt? Genau das Gegenteil. Ein Dienst des Todes und der Verdammnis, sagt Paulus, hat sich das Gesetz offenbart. Weil der Irrtum der heiligen Engel mal in der Hauptsache worin bestand, dass sie dieses Gesetz an welche Anschrift Adresse richteten. An das sündenvergiftete Fleisch einer gefallenen Menschheit. An den alten Menschen. Und von dem, da müssen wir noch einen Moment stehen bleiben. Wir alle waren, ich muss das nur kurz bezeugen, ohne genaue Beweise zu liefern, an denen es nicht fehlt. Wir alle waren, ich habe das übrigens hier schon mal gesagt, würde mich schwer täuschen, wir alle waren und die gesamte Menschheit, seit Adam, dem ersten Menschen, wir alle waren Samen und keimmäßig in den Lenden Adams, nachdem er von Gott geschaffen war. War ich in den Lenden meines Vaters? War mein Vater in den Lenden seines Vaters? Können wir nur zurückfahren, wieso? Bis Adam, dann haben wir es. Nur schnell das biblische Zeugnis. Levi, der Urenkel von Abraham, war noch in den Lenden Abrahams, seines Urgroßvaters, als Abraham den Melchisedek den Zehnten gab. Also hat Levi, der in Israel den Zehnten empfängt, noch in den Lenden Adams vorhanden sein, der Melchisedek den Zehnten gegeben. Gilt das, dass wir alle in den Lenden Adams waren, nach diesem Zeugnis? Also, bitteschön, wir waren dabei, was dort geschah. Und als Eva und Adam die giftige Todesfrucht gegessen hatten, drang dieses Todesgift auch in alle Samen und Keime einer kommenden Menschheit. Also sind wir, da waren wir damals schon alle erledigt. Aha. Und bitte, was machen wir heute als Frommel? Jetzt holen wir diesen alten Menschen, aus dem Lenden Adams gekommen, kultivieren, fromm machen und weiß sie noch etwas gelten lassen. Und was sagt die Schrift? Schon in Römer 8. Der Leiter von uns Gläubigen ist tot um der Sünde willen. Bitte an dem nicht herumflicken. So, was haben wir mit dem zu tun? Mit Christus gekreuzigt sein zu lassen, gestorben zu lassen und begraben zu lassen. Dann kann der Geist Gottes uns Dinge erleben lassen, die wir bis jetzt aufgegeben haben, dass das uns noch einmal geschenkt werden wird. Ja, wenn wir mal da Ja sagen und da jetzt mal zu Römer 7, Vers Wort für Wort Ja sagen, Herr, so ist es und das ist der Heilige Geist und zum Glück ist es der Heilige Geist, der diese Dinge so klarstellt, aber der Höhepunkt kommt erst noch. Ich gucke jetzt noch auf die Uhr. Ah, zum Glück ist noch nicht mal ganz 11 Uhr. Aber ich möchte es etwa um 11:30 Uhr dann schließen. Also das. Noch vorher. Gut. Also bitte sag einen Vorhertermin. So, gut. Also er macht gnädig nicht. So. Nochmal, und das Gesetz, das zum Leben gegeben, dasselbe erwies sich mir zum Tode. Denn die Sünde durch das Gesetz Anlass nehmen, das ist etwa das dritte, vierte Mal, dass Paulus das sagt. Das Gesetz ist es, das die hoffnungslose, verdorbenste Situation eines Menschen sozusagen unbarmherzige ins grelle Licht der Gegenwart, der Wahrheit Gottes stellt. Denn die Sünde durch das Gebot Anlass nehmen, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe, durch das Gesetz. Also jetzt sind wir im Sarg, in der Puppe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gereicht nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne, keinen Fall. Sondern die Sünde gereicht mir zum Tode, auf dass sie als Sünde erschien, damit wir erkennen können, wie hoffnungslos, wie vollständig verdorben wir von Geburt an sind vor Gott. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute des Gesetzes mir den Tod bewirkte. Also wieder, das Gesetz ahnt sich wohl gut, aber bewirkt mir Sünder den Tod, bringt mich in den Sarg, in die Puppe. Die Auflösung dessen, was ich jetzt bin. Auf da bitte, ich habe gesagt, Raupe, die nichts Gescheites weiß, als sich Tag und Nacht voll zu fressen. Ne? Schreibt Paulus, deren Gott ihr Bauch war erst. Und das sind Kräter, alle Zeit, Lügner, faule Leute. Das ist richtig, das steht geschrieben. Nur um die Dinge weiter zu bestätigen. Auf dass die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Und jetzt lesen wir im Griechen hier, auf dass die Sünde zum überaus großen Sünder, zum überaus großen Sünder werde. Also direkt Persönlichkeit jetzt. Die ganze Persönlichkeit eines in diese Welt geborenen Menschen nach dem Fall ist ein überaus großer Sünder. Hoffnung. Wer sagt Ja dazu? Also ich, schon lange. Und danke Gott, dass er mir durch sein Wort und den Heiligen Geist diese Klarheit vermittelt. Und dann weiß ich, genauso wie das Negative jetzt vorhanden ist, ganz geklärt ist, ja noch viel wunderbar ist jetzt das neue Leben der Gnade in einer kristallklaren Herrlichkeit vorhanden, für mich, für uns. Denn, jetzt Achtung, wir wissen, dass das Gesetz von Gott aus beurteilt geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, ja, unter die Sünde verkauft. Aber nochmal die Bestätigung. Aha, Gott hat also dieses heilig gerechte, gute Gesetz von heiligen Engeln angeordnet, nicht nur genehmigt zur Durchführung für kurze Zeit, bis Golgatha, um die Sünde als solche offenbar werden zu lassen, sondern er hat bei der Genehmigung der Anträge der Engel genau darüber gewacht, dass sowohl die Flüche als die unbarmherzigen Forderungen und Bestimmungen ohne einen Buchstaben zu ändern, nach Golgatha verwandelt werden, das ist wie die Puppe da drin, aufgelöst, verwandelt werden in nichts Geringeres, Flüche und unbarmherzige Forderungen und was das Gesetz alles kennt an Unbarmherzigkeit, verwandelt werden in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. So sind wir nun, da wir Römer 3, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Ohne Gesetz. Jetzt kommt unsere Überlegung, sagt wunderbar, also allein durch die Gnade Gottes und durch den Glauben, Gesetz geht es nicht mehr an, aus der Papier kommt. Nein, Paulus fährt weiter. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Was? Was sollen, was müssen wir, wenn wir in Christo das Gesetz und die Propheten melden? Was muss uns dann das Gesetz und die Propheten bezeugen? Erst dann haben wir die Dinge richtig gelesen, in Christo. Wenn uns das ganze Gesetz und die Propheten bezeugen, wischt das Gesetz und wir Propheten danken ab und sagen dir, du bist ohne uns Gottes Gerechtigkeit geworden. Dann haben wir es richtig gelesen. Ja, gibt es sowas? Gibt es sowas? Ja, sowas gibt es. Und zwar ist das normal, das wäre für uns, die den Geist haben, normal, dass wir jetzt das Gesetz lesen, die gleichen Buchstaben. Ich nehme immer den klassischen Fall. Unbarmherzigster Fluch des Gesetzes. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Unbarmherziger Fluch. Ne? Der hängt am Holz, weil er ein Gebot übertreten hat. Genügt dem Gesetz noch nicht, es muss ihn der Fluch noch treffen, damit die Sache endgültig ist, ohne Hoffnung. So. Jetzt hängt eines Tages ein Mann am Holz. Und der heißt Jesus Christus und ist der Heilige Gottes. Und jetzt sehe ich den. Jetzt lese ich, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Was der auch? Der Wolf auch. Wer kann mehr? Indem ich jetzt mit erleuchteten Augen, wer Jesus am Kreuz erblickt, wer ist das schöne Ding? Ja, der ist heil zu derselben Stunde. Obwohl von welchem Wort? Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Verwandelt sich dieser Fluch vor meinen Augen in meinem Herzen die Grundlage der Versäumung des Alls. Dieser Fluch. Ohne den Buchstaben zu ändern. Wir können ja das dem Gesetz unmögliche tat Gott, indem er sich genau an den Buchstaben des Gesetzes hielt. Ist das ein Künstler? Ist er erfindungsreich? Hat er eine Erlösung erfunden? Nicht. Ist er dann ein Erfinder? In dem Gesetz unmöglich war, noch einmal, indem er sich genau an den Buchstaben des Gesetzes gehalten hat, hat er eine Erlösung gefunden, die dem Gesetz unmöglich war. Oh, oh, du. Aber doch, sind noch eine Viertelstunde Zeit. Jetzt kommt, es kommen Wellen, hohe Wellen. Denn was ich vollbringe, kenne ich nicht. Oh. Was ich vollbringe, kenne ich nicht. Nicht erkenne. Erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich auf. Ist jemand da, bei dem so etwas noch stimmen könnte? Also davon steht einer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Saal verlassen soll. Bei einer, bei Mehrzahl von ganz anderen. Aber wir haben uns ein bisschen verstanden. Denn was ich vollbringe, kenne ich nicht. Was heißt das? Was das heißt, verstehen wir sofort. Wenn wir ein Wort Jesu uns in Erinnerung bringen, vor ihm steht eine Menge, die gerichtet wird. Da treten viele hervor und sagen, ja Herr, wir haben doch deinen Namen geweissagt, wir haben doch deinen Namen runtergetan und weiß was alles. Ne? Was sagt er denen? Weichet von mir, ihr Übeltreter, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, was das heißt? Das, was ich tue, das Bösen, kenne ich nicht. Wer sagt das? Ich? Das sagt der Heilige Geist. Für einen Gottesmenschen des Glaubens, dessen alter Mensch von Gott schon längst weg, vor Gott schon längst begraben ist. Ich sage, weiche von mir, du Sünde, du du Gedanke oder du schmutzige Sache oder weißt, wie die Dinge heißen mögen. Ne? So. Und tu es. Vollbringen. Ist das uns einmal passiert, seitdem wir gläubig sind? Sag mal nein. Nicht nur einmal. Ne? Werden wir hier in ein grelles Licht des Heiligen Geistes gestellt. Genau wie es ist. Und was sagt Jesus? Die Wahrheit wird uns frei machen und nicht frommes Geschwätz und Getue. Was ich vollbringe, kenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, kenne ich nicht. Das heißt, mit dem, die sie zu tun haben, weg mit denen, hinweg, wie Jesus sagt, hinweg mit euch, kenne euch nicht. Hasse ich sogar. Das übe ich aus. Jetzt kommt. Schlussfolgerung des Heiligen Geistes, bitte. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es trefflich ist, nämlich mir zeigen kann, wie es bei mir aussieht. Und zwar ganz trefflich, bis in die hintersten, letzten, untersten Wurzeln. Erstens, aber jetzt wird es immer gehaltiger, dass das Gesetz trefflich ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Was denn? Was ich hasse? Das Böse. Haben wir gut gehört. Ein göttliches Nun aber, also ein Gegensatz von dem bisherigen. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe Böse, sondern die in mir wohnende Sünde. Oh. Was hat Gott also vollzogen beim gläubigen Menschen? Eine einmalige, vollständige Trennung. Zwischen was? Zwischen den alten, unter die Sünde verkauften Menschen und dem neu gezeugten, inneren, verborgenen Menschen. Welcher existiert nur noch vor Gott? Nur noch der neue Innere und der alte nicht mehr. Bitte nur weiterlesen. Aber bitte noch einmal. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, ist die Ergänzung die nötige. Nach Vers 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Das heißt, bisher als Ungläubiger habe ich das. Gab es kein. Hat ein ungläubiger Mensch übrigens einen neuen inneren Menschen? Eben nicht. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Denn wenn Paulus schreibt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin auch noch da. Aber was heißt das im Griechischen? Nicht mehr lebe ich. Nicht mehr lebe oder lebt Ego. Ego heißt das im Griechischen ich. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebt mein Ego ist, lebt nicht mehr. Der ist wie Christus gekreuzigt, gestorben und begraben worden von Gott. An dieser Stelle lebt jetzt wer dabei? Jesus Christus. Jetzt ist Jesus Christus mein Ich. Ist das etwas? Kann der sündigen? Der aus Gott gezeugte neue innere Mensch, weil aus Gott geboren, gezeugt und geboren, kann nicht sündigen, da er aus Gott gezeugt und geboren ist. Ja, und der alte äußere Mensch, der ist vom Fleisch gezeugt und geboren und kann nur sündigen. Wenn es heißt, vorerst die in mir wohnende Sünde, jetzt bitte,
sofort klar Weichenstellung die in mir wohnende Sünde. Ja, nicht im inneren neuen Menschen, bitte. Sondern wo? Ja, was lebt denn jetzt da? Christus in mir. Weiß der Heilige Geist, dass er in mein Herz ausgegossen worden ist? Manchmal eine dumme Fragestellung. Weiß er, dass die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist? Weiß er, dass der Christus samenmäßig in mir wohnt, anstelle meines Egoisten, meines Ego, meines Ich? Und der hat ja das alles getan, geschaffen. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, macht Gott scharfe Trennung zwischen Alt und Neu, sondern die in mir wohnende Sünde ist aber wo? Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch nur als Gläubiger, wohnt nichts Gutes. Also, und mitten in meinem Fleisch, wo nichts Gutes wohnt, sondern voll Sündengift ist, wohnt Jesus Christus, wohnt der Heilige Geist, ruht die Liebe Gottes. So. Und jetzt, was gilt vom Äußeren? Je mehr der Äußere nun zerfällt, zerfällt der Innere damit auch. Man muss mal ganz falsch reden, damit man sitzt. Je mehr der Äußere zerfällt, naja, der Misthaufen noch ganz verfault, umso prächtiger gedeiht der Same, der da hineingelegt ist. Stimmt oder habe ich recht? Das ist nämlich guter Boden, vergorener Mist. Das geht los. Also nicht ganz wunderbar frommes Fleisch. Das Schlimmste, was es gibt. Nun, noch einmal. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nicht Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Nämlich in welche Richtung? Zum Guten, nicht? Das Gute, das ich will. Das Wollen zum Guten ist bei mir vorhanden. Wer von uns hat das fertig gebracht, dass das Wollen bei mir vorhanden ist zum Guten? Wacht über eure eigene Rettung, nämlich. Mit Furcht und Zittern, warum? Weil Gott selbst es ist, der bei euch wirkt, zuerst einmal was? Nur das Wollen. Und dann vergeht eine Zeit, bis Gott bei uns auch noch das Vollbringen bewirken darf. Warum sage ich das so? Gott hat in die Wiege jedes Neugezeugten und Neugeborenen Gotteskindes schon das Wollen zum göttlich Guten gelegt. Wir dürfen jedem Gotteskind Ehren bezahlen, du willst wirklich vom ganzen Herzen nur noch, dass Gott wohlgefällt wird. Sagt das ja, möchte ich, aber dann sind fertig. Und hier haben wir die göttlichen Antworten und Klärungen dieser heiklen Lebensprobleme. In meinem Fleischraum ist Gutes, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, nicht. Aha, warum? Jetzt will ich nur noch das Gute. Und jetzt kommt das Katastrophen, die falsche Weichenstellung. Jetzt meldet sich mein alter Mensch, um das, was an Wollen zum Guten Gott da hineingelegt hat, auszuüben. Jetzt will der alte Formel dafür wohnen, das ausüben, was er gern tun möchte, was Gott ihm geschenkt hat, das Gute zu wollen. Und dann sagt der Heilige Geist, nein, mein Lieber. Dann hättest ja du die Ehre und dann wärst du sich vor Frömmigkeit bald nicht mehr auszuhalten. Der Geist wartet, bis wir ihm gestatten, dass er bei uns zum Wollen auch noch das Vollbringen durch uns bewirken darf. Und da geht es. Jetzt weiter, sind am Höhepunkt angelangt. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, kommt zum zweiten Mal, Achtung, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir, dem Fleisch wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist, nämlich wo? Bitte zum Glück nur noch im Fleisch. Die Willen des Fleisches, die Triebe des Fleisches. Mir vorhanden ist, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen, und zwar nicht vom Sinai, sondern Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes, des neuen Menschen, widerspricht. So. Und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. So, bitte. Können wir das alle sagen? Ich, elender Mensch. Wer das nicht sagen kann, vom Scheitel bis zur Sohle, dem rate ich, das sich noch schenken zu lassen. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Nicht nur von, sondern aus. Wer wird mich retten aus diesem Leibe des Todes? Das ich, dein Glauben, ist der innere Mensch. Stimmt das nicht, wer tue ich dasselbe, sondern die noch mir anhaftende Sünde in meinem Fleisch. So, ich fasse jetzt zusammen. Ja, krass. Meine letzte Minuten. Ja, die Antwort heißt ja, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst. Ich selbst, der neue Mensch, diene ich selbst mit dem Sinne Gottes. Und nach dem Fleisch der Sünde. Bitte. Unser Fleisch, aber das Gläubige kann nur, wenn es sich betätigt, nur Sündiges tun, bitte. Der Leib sei tot und der Sünde wird begraben, zum Glück dann. Ne? Der Geist aber ist Leben und der Gerechtigkeit Leben. Ne? So, ich schließe. Der gläubige Mensch ist der schizophrenste Mensch, der über diese Erde geht. Was heißt das? Der in zwei ganz entgegengesetzte Teile gespaltene Mensch. Da drin ist ein allerheiligster neuer Mensch, der nicht sündigen kann, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, so steht geschrieben. Und bitte, wenn wir lesen, Gott selbst heilige euch durch und durch, so, und er wird euren Geist, eure Seele und euren Leib, Achtung, tadellos bewahren bis zu seinem Tage. Ja, was nur kann ich tadellos bewahren, was anders für sich schon tadellos ist, bitte. Der innere neue Mensch nach Geist, Seele und Leib, ein ganz neuer Mensch ist da, in Christus Jesus, und der wird tadellos bewahren. Und je mehr der Äußere zerfällt, wächst und gedeiht der innere umso prächtiger. Und jetzt Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilt. Das Urteil über andere Menschen ist auf Golgatha von Gott vollendeterweise vollzogen worden. Ich schließe mit dem Wort Paulus. Nicht nur, wie sie in Adam alle sterben. In Adam sind wir alle schon gestorben, unsere Samen. Also werden sie in Christus alle Leute gemacht. Die ganze Menschheit hat Gott neu samenmäßig schon in Christus niedergelegt. Garantiert. Wie in Adam, bitte. Hat Gott jemand von uns gefragt, ob er uns als Same in die Länden Adams legen durfte? Muss er dann jemand fragen, ob er jemand als Same in Christus deponieren darf? Schon gar nicht, im Gegenteil. Und das weitere Wort. Da nun ein einziger für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Steht so geschrieben. Erd und Himmel bleiben stumm. Steht an einer Stelle geschrieben. Steht so geschrieben. Aha.
sind am Ende der Versammlung sind noch erwacht. Wenn ich nachher ein bisschen boshaft sein müssen, was sie beliebt hat, nicht. Gut, naja, da ist Leben und, ja, und zwar die Kraft eines unauflöslichen Lebens ist uns geschenkt. Halleluja. Amen.